Jericho Ruth trennte sich nach 60 Jahren von den Zeugen Jehovas. Wer den Zeugen Jehovas angehört, glaubt an den Weltuntergang. Auch wenn der schon einige Male verschoben wurde, weil er zum genannten Zeitpunkt nie eintrat. Typisch für die Zeugen Jehovas sind ihr Auftreten in der Öffentlichkeit und das Missionieren. Dazu gehören unter anderem das Wachturmstehen auf belebten Straßen und Plätzen und die Mission von Tür zu Tür. Die Zeugen lehnen Bluttransfusionen ab, sie gehen nicht wählen und verweigern den Kriegsdienst. Sie preisen die Gemeinschaft. Ihre Mitglieder feiern weder Geburtstag noch Ostern oder Weihnachten, aber die Massentaufe. Sie sollen nur Kontakte unter ihresgleichen pflegen, sich ganz und gar ihrem Gott verschreiben und nicht sündigen. Wer aussteigen will, wird in die soziale Isolation verbannt. So wie Barbara Kohut. Seit ihrer Kindheit lebte sie nach den Regeln der Religionsgemeinschaft. Doch nach 60 Jahren beginnt sie zu hinterfragen, mit ungeahnten Folgen.
Frau Kohut, 60 Jahre lang gehörten Sie zur Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas, fast Ihr ganzes Leben lang. Warum plötzlich der Ausstieg? Hatten Sie Ihren Glauben verloren?
Das war nicht der Grund. Den Glauben habe ich nicht verloren, sondern ich habe angefangen, einiges aus meinem Glauben zu hinterfragen, weil mir aufgefallen ist, dass ich unter Druck stand, dass ich irgendwie an meine Grenzen, an meine Leistungsgrenzen gekommen bin. Und ich habe mich gefragt, warum? Und dann begann ich zu zweifeln, ob das wirklich alles, was wir gelehrt wurden und was sich am Ende dann immer wieder verändert hat oder nicht erfüllt hat, die Erwartungen, die sie nicht erfüllt wurden, habe ich mich gefragt, ob das wirklich vom Geist geleitet ist, weil das war die Grundforderung anzuerkennen, dass alles, was in der Wachturmliteratur steht, durch den Geist Gottes da hineingekommen ist. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr glauben. Sie sollen mir doch bitte einen Beweis bringen, welche der Anforderungen oder Erwartungen sich erfüllt hat. Und das war offensichtlich in den Augen der Ältesten, die ich um diesen Beweis gebeten habe, ein Grund, mir die Gemeinschaft zu entziehen.
Die Ältesten sozusagen, die stehen einer Gemeinde, würde man es im christlichen Sinne sagen, stehen davor.
Richtig. Die Ältesten sind dazu eingesetzt, um die Gemeinde, das nennt sich in der Gemeindesprache, reinzuerhalten. Und sie sorgen dafür, dass eben kein abtrünniges Gedankengut in die Versammlung oder in die Gemeinde hineingebracht wird.
Klingt ein bisschen nach Aufpasser.
Hab nicht ich gesagt. Ja, und sie sind also zu mir gekommen, haben meine Gesinnung überprüft. Mein Mann war damals auch dabei. Und wir haben eben diese Zweifel gesagt und haben gesagt, bitte, in der Bibel steht halt, wenn jemand ein Prophet ist oder jemand etwas voraussagt und behauptet, es ist von Gott und wenn es nicht eintrifft, dann ist es nicht von Gott. Dann muss ich ja irgendwo dann mal was in die Hand bekommen, wo ich sagen kann, okay, das ist eingetroffen und das ist von Gott. Und dann war 2008 ein sogenannter Bezirkskongress, das sind also die größeren Kongresse, wo sich dann immer über 10.000 versammeln. Und er stand unter dem Motto, vom Geist geleitet. Und irgendwie begann das in mir zu wühlen und ich habe gesagt, da kann was nicht stimmen. Und das war mein Fehler.
Also Sie haben Ihre Zweifel geäußert, daraufhin hat man sozusagen Sie aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.
Daraufhin allerdings muss ich sagen, ich habe weder eine Begründung bekommen, warum ich ausgeschlossen bin, weder schriftlich noch mündlich. Und ich habe im Gemeinschaftsentzug auch keine Erklärung, wofür ich ausgeschlossen wurde. Ich kann jetzt nur annehmen, dass es aufgrund dieses Gespräches der Gemeinschaftsentzug erfolgt.
Was heißt Gemeinschaftsentzug? Ich habe dann vorhin gesagt, Sie waren 60 Jahre lang waren Sie in der Gemeinschaft und von heute auf morgen sind die Freunde, die man hat, nicht mehr da?
Nicht mehr da. Also ich selber sage jetzt nicht, dass der Gemeinschaftsentzug an sich anzugreifen ist, denn eine Exkommunikation gibt es auch in anderen Gemeinden. Man kann aus der Kirche austreten, man wird aus einer Partei ausgeschlossen, man verlässt einen Verein. Das ist normal. Was ich wirklich beklage, ist, dass in dem Moment, als der Gemeinschaftsentzug ausgesprochen wurde und er wird in der Versammlung öffentlich angekündigt, in dem Moment darf niemand mehr mit mir Kontakt haben. Das betrifft meine Mutter, das betrifft meinen Bruder, das betrifft meine Schwestern, meine gesamte Verwandtschaft. Und alle Menschen
mit Verwandtschaft daran?
Ja, die glauben natürlich, dass diese Organisation durch den Geist geleitet ist.
Heißt das, dass die dann bestraft werden würden, wenn sie dann doch mit ihnen Kontakt aufnehmen?
Sie werden unter Druck gesetzt, wenn sie mit mir Kontakt haben, dann würden sie eben auch die Gemeinschaft entzogen bekommen.
Aber ich meine, das kann man doch im Grunde auch heimlich machen, oder wird das dann beobachtet?
Das hört sich nicht sehr christlich an.
Nee. Heimlich kann man das schon machen, nur wenn jemand ehrlich glaubt,
dann
tut das nicht heimlich. Ich vergleiche das heute mit, also Glauben und Vertrauen setze ich auf eine Linie, und ich vergleiche es heute mit dem Kapital, den ein Heiratsschwindler hat. Der schafft erst durch Freundlichkeit, durch Zuwendung, durch Gesten der Liebe, in Anführungszeichen, Vertrauen. Und in dem Moment, wo er dieses Vertrauen hat, glaubt ihm sein Opfer jede Geschichte.
Ja.
Und opfert ihm auch alles.
Ihre Kinder sind ja geraume Zeit vor Ihnen bei den Zeugen Jehovas ausgetreten. Hätten Sie die Regeln befolgt, hätten Sie jeglichen Kontakt zu Ihren Kindern abbrechen müssen.
Ja, aber das habe ich. Ich habe es nicht geschafft. Und das war mit ein Grund, warum ich irgendwann auch an meine Leistungsgrenze gekommen bin. Denn ich war ja immer irgendwo unter schlechtem Gewissen. Und es war auch so, meine Kinder wussten, ich darf eigentlich nicht mit ihnen reden. Und ich wusste, wenn ich mit ihnen rede, muss ich wenigstens versuchen, sie wieder zurückzugewinnen. Also war eine normale Kommunikation, wie man so Mutter und Tochter oder Mutter und Sohn spricht, eine unbefangene Kommunikation gar nicht mehr.
Das heißt, Sie mussten immer Ihre Kinder missionieren?
Genau, genau.
Aber was ist denn da so toll dran, dass man sich das antut?
Das ist jetzt eigentlich eine sehr gute Frage.
Danke.
Was ist da so toll dran? Das Tolle daran ist, dass man Versprechungen bekommt. Als meine Eltern in diese Religion hineingekommen sind, da waren wir Flüchtlinge mit nichts in der Hand. Wir hatten alles verloren, hatten den Krieg gerade mal so überlebt und sehnten uns nach gewissen Dingen. Wir waren als Flüchtlinge nicht begehrt in der Umgebung, wurden natürlich schief angeschaut, waren arm. Und dann kommt jemand, der ist freundlich zu uns, der sagt zu uns, Gott wird Gerechtigkeit schaffen, ihr werdet ewiges Leben bekommen und vor allem, was für uns wichtig war, ihr seid in der Wahrheit. Die anderen lügen ja alle, wir wissen, dass wir die Wahrheit haben. Und für meinen Vater war es ein ganz besonderer Grund, dass die Zeugen Jehovas nicht im Krieg dabei gewesen sind, denn sie wurden ja wegen ihrer Wehrdienstverweigerung in die KZs verbracht.
Für die Zeugen Jehovas ist es doch so, dass sie glauben, dass nur die Zeugen Jehovas sozusagen in den Himmel kommen,
ja.
Alle anderen nicht.
Ja, also in Himmel kommen ist jetzt nicht ganz richtig. In Himmel kommen nur nach der Lehre der Zeugen Jehovas nur 144.000.
Das sind die Begrenzung.
Das sind die Gesalbten. Und die anderen, die haben die irdische Hoffnung, die dürfen dann auf der Erde leben im Paradies. Und das ist aber jetzt eine ganz schlimme, für mich ganz schlimme Double-Bind-Botschaft. Denn ich muss also an die Tür gehen, muss dem Herrn Bulthaupt erklären, dass er nur gerettet wird und Harmageddon überlebt, wenn er ein Zeuge Jehovas wird. Das muss ich ihm sehr freundlich überbringen, muss ihm Hilfe anbieten, muss ihn einladen, muss also so ein richtig netter Mensch darstellen. In mir selber muss ich aber sagen, wenn der jetzt aber kein Zeuge Jehovas wird, dann wird er ja vernichtet. Und dann darf ich aber kein Freund mit ihm sein, denn Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Es gibt also, wie soll ich jetzt das in Übereinstimmung bringen? Ich habe immer die Verpflichtung zu predigen.
Wie haben Sie das denn all die Jahre gemacht?
Ja, das frage ich mich auch.
Ja, ich frage mich das jetzt wirklich auch. Aber ich kann Ihnen wirklich sagen, ich war am Ende dieser, also 2007, 2008, ich war körperlich, physisch und psychisch so am Ende, ich habe gedacht, ich werde vielleicht in ein paar Monaten sterben. Ich war kaputt. Und dann kam der Gemeinschaftsentzug, das war natürlich dann nochmal eins obendrauf.
Warum passiert das eigentlich? Ist das der Versuch, einen Druck aufzubauen, dass man sich doch der Gemeinschaft wieder nähert?
Ja, ja, der Druck ist die Drohung. Wer jetzt nicht loyal zu der Leitung, zu der leitenden Körperschaft ist, das wird immer so übereinander gestülpt. Wenn du der leitenden Körperschaft nicht gehorchst, dann bist du Jehova gegenüber untreu. Also Jehova nennen sie ihren Gott. Und du lehnst dich gegen Christus auf. Und welcher gläubige Mensch, welcher ehrlich gläubige Mensch, der denkt, er ist in der Wahrheit, möchte denn gegen Gott sündigen? Das will ja keiner. Also versucht man mit Hängen und Würgen und wirklich hängender Zunge alles zu erfüllen. Und das macht dann kaputt.
Man sagt immer, der Drang, dazu zu gehören, ist größer als zu überleben. Ja. Es ist uns so wichtig, dass wir dazugehören. Ja.
Was hat sich denn für Sie verändert, seit Sie nicht mehr dazugehören? Hat es auch Positives?
Sehr viel. Schon allein, das ist für mich jetzt positiv, dass ich jetzt hier mit Ihnen reden kann und ich muss Sie nicht missionieren. Und ich muss jetzt nicht denken, ich darf jetzt mit Ihnen keine Freundschaft anfangen, falls jetzt hier jemand da ist, wo ich sage, man sind ganz tolle Leute, weil es wäre dann Feindschaft mit Gott. Ich bin frei geworden und ich kann jetzt das ausleben, was ich jetzt durch mein Bibellesen als die christliche Botschaft erkenne.
Die Freiheit, das ist jetzt ein wirklich sehr banales Beispiel, aber es gehört vielleicht dazu. Sie haben jetzt auch die Freiheit, mal ein Glas Wein zu trinken, was vorher nicht möglich war, oder?
Ja, doch. Wein durfte ich schon trinken, nur ich durfte nicht anstoßen, weil wenn ich jetzt angestoßen hätte und Prost gesagt hätte, dann hätte ich erklären müssen, wir sagen nicht Prost, denn das kommt von den Heiden und das soll ja die Dämonen austragen und das tun wir nicht. Also es gibt für jede Handlungsweise irgendeine Regel. Und was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen.
Jetzt habe ich doch noch eine Frage, Frau Kuhut. Das Ding ist ja, dass Sie, wenn Sie 60 Jahre in dieser Gemeinschaft waren, da knüpft man doch auch persönliche Kontakte. Ja, ja. Das heißt, Sie haben doch ganz bestimmt unheimlich viele Freunde dort, die genauso denken wie Sie.
Wie ich gedacht habe.
Ja. Oder wie, ja, also möglicherweise die auch diesen Impuls verspüren, was zu hinterfragen, eine Veränderung herbeizuführen. Sie dürfen mit ihnen ja in Kontakt treten, umgekehrt nicht. Versuchen Sie jetzt möglicherweise oder würden Sie gerne ehemalige Gemeindemitglieder andersrum zu missionieren?
Ich kann Ihnen jetzt ein praktisches Beispiel aus vor 14 Tagen nennen oder 3 Wochen ist es her. Da hat mein Mann einen von diesen sehr guten Freunden im Straßendienst, nennen wir das mit, oder nannten wir das, mit den Zeitschriften angesprochen, hat gesagt, wie geht es dir und deiner Familie? Dann hat er nicht geantwortet und dann fragt mein Mann, sprichst du nicht mehr mit mir? Sagt er, hat er sich weggedreht und hat gesagt, nein, ich will nicht. Nur habe ich dann einige Tage später, bin ich zufällig über den Friedhof gegangen und sehe, dass kurz zuvor offensichtlich sein 16-jähriger Sohn verstorben ist. Und das hat mich so belastet. Ich habe wirklich tagelang, nächtelang nicht schlafen können, weil ich mir gedacht habe, jetzt ist das ein guter Freund und ich darf ihn nicht trösten. Ja. Er sagt zu mir, wenn ich ihn frage, wie geht es dir, ich rede nicht mit dir.
Ich will nicht, ja.
Und wenn ich jetzt einem dieser guten Freunde im Supermarkt begegne, der geht an mir vorbei, als wäre ich nicht vorhanden, als wäre ich wirklich Luft. Das ist, kann man nicht fassen, aber das ist so. Und das beklage ich. Die dürfen in ihren Schriften öffentlich aufrufen, sich vor jemanden wie mir zu ekeln, weil ich ein Abtrünniger bin. Und das ist von unserem Gesetz, ist das sanktioniert. Denn der Justiziar der Wacht und Gesellschaft hat bei der Bremer Anhörung, bei der bremischen Bürgerschaft gesagt, wir haben diese Praxis, aber sie ist nicht justiziabel. Und das stimmt, denn die Institution als Kirche wird in dieser Form geschützt. Nur wir als Betroffene werden nicht geschützt.
Frau Kuhut, wenn ich Sie so höre, trotz des Verlustes sozusagen von langjährigen Freunden,
sind denn Freunde, ist das nicht eine Funktionsgemeinschaft? Sind das Freunde?
Ich glaube, man kann in der Wachturmorganisation nicht wirkliche Freundschaft bekommen, weil es ist immer eine Freundschaft auf Abruf. Es ist immer Freund, solange du die Regeln einhältst. Wehe, du verstößt dagegen, dann kann es sein, du wirst als bezeichnet betrachtet oder als schlechter Umgang. Und eben im extremen Fall wirst du ausgeschlossen. Und dann ist Schluss mit Freundschaft, gibt es keine Freundschaft.
Hätten Sie diesen Schritt viel eher machen sollen?
Ja.
Na, dann sage ich, Prosit und willkommen in Ihrer Freiheit.